Übrigens, zuerst spricht Paulus im Zusammenhang mit der Frau von Eva. Die Frau, wurde betrogen, fiel in Übertretung. Und dann spricht er ganz allgemein eben von der Frau. Sie wird errettet werden in Kindesnöten. Und im gleichen Satz wechselt er dann in die Mehrzahl über. Und will damit betonen, dass das gilt wirklich für jede Frau, was hier gesagt wird. Aber wie soll das gehen, dass die Frau errettet wird in Kindesnöten? Ja, das wurde auch schon so verstanden, dass Frauen so viele Kinder wie möglich haben sollten und dass das irgendwie mit dem Heil eine Rolle spielt. Also das kennt man zum Beispiel aus Rumänien, dass das mit ich möchte nicht verallgemeinern, aber dass das bei gewissen ein Argument war, um kinderreiche Familien zu haben. Nun, das muss man natürlich nicht mit dieser Stelle begründen. Das kann man mit der Schöpfungsordnung begründen. Gott sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Also wenn man ein Kind hat, dann ist man schon fruchtbar, zwei auch und mit drei beginnt man sich sogar zu vermehren. Aber in der Bibel haben wir nirgends eine Anweisung, wie viele Kinder ein Ehepaar haben soll. Das sind wirklich Dinge, die vor dem Herrn im Gebet, und man muss auch die Situation sehen, man muss auch sehen, ist eine Frau, hat sie die Kraft? Denn das fordert ja alles. Also das sind Dinge, die gehören ganz in das persönliche Glaubensleben eines Ehepaars hinein. Aber was ist denn das? Sie wird gerettet werden in Kindesnöten. Ja, dann gibt es auch die Auslegung, die sagt, hier steht ja, durch die Geburt hindurch sollte man das verstehen. Also Gott rettet die gläubige Frau vor dem Sterben beim Geburtsvorgang. Und wie war das im 19. Jahrhundert, wo jede dritte Frau starb an Kindsbettfieber? Weil die Ärzte damals ihre Hände nicht wuschen, oder? Bis dann Semmelweis kam und sagte, meine Studenten, da ist es anders, aber der wurde ausgegrenzt und endete dann im Irrenhaus. Und erst später wurde das dann so allgemeine Norm in den Spitälern, dass man eben Hände waschen muss, wenn man aus dem Sezierzimmer der Leichen gekommen ist und einer Frau bei der Entbindung helfen musste. Ja, man kann das nicht als Verheißung für den Geburtsvorgang auffassen. Da sind viele treue Frauen auch betroffen gewesen. Das ist zweifelsohne so. Aber man muss den Zusammenhang sehen. Es geht doch hier um die Frage, um die Gefahr, dass die Frau den Platz des Mannes einnimmt und über den Mann herrscht. Und eben lehrt mit Autorität. Jetzt ist es so, sie wird aber gerettet werden in Kindesnöten, bedeutet dies. Retten, gerettet werden aus der Gefahr, die Stellung des Mannes einnehmen zu wollen. In dieser Gefahr steht die Frau seit dem Sündenfall. Eva hat es vorgemacht und dann ging es weiter. Es ist ganz wichtig, das Wort retten in der Bibel bedeutet nicht immer retten vor der ewigen Verdammnis. Da haben wir genügend Stellen, wo es in dem Sinn gebraucht wird. Zum Beispiel Epheser 2. Durch Gnade seid ihr errettet. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Epheser 2, Vers 8. Aber retten wird zum Beispiel auch gebraucht. Rettung aus einer bestimmten Gefahr. Und auch im Deutschen ist das so. Wenn der Rettungswagen kommt, wird niemand vor der Hölle gerettet, sondern aus einer Todesgefahr zum Beispiel. Und in diesem Sinn braucht das Neue Testament, wenn man mit der Konkordanz mal durchgeht, über Rettung, retten, dieses Wort. Retten aus Gefahren. Zum Beispiel sagt Paulus in 1. Timotheus 4, Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, welche dich hören. Also wenn du die Lehre gesund weitergibst und auch schaust, dass du selber danach lebst, dann kannst du dich selber aus der Gefahr, auf falsche Wege zu kommen, kannst du dich bewahren. Und jetzt hier geht es darum, sie wird gerettet werden in Kindesnöten, das heißt vor dieser Gefahr, die Stellung des Mannes einzunehmen. Und es ist tatsächlich so, eine Frau, die Kinder aufzieht, das fordert ja die ganze Energie, die ganze Person. Und sie dann eben nicht auslagert in Krippen, oder? Sondern diese Arbeit tut, das kann so erfüllend und bereichernd sein, dass man gar nicht das Bedürfnis hat, jetzt muss ich irgendwie noch das und das und das und das erreichen und mir dort irgendwie Anerkennung bei den Menschen verschaffen. Weil man sieht, wie bereichernd das ist und dadurch prägt man Menschen für die nächste Generation. Dann wird ja auch in den Königsbüchern immer wieder gesagt, ein König kam auf den Thron, der Name seiner Mutter war. Ja, weil die Mütter waren sehr entscheidend, wie das mit dem Königreich Israels und Judas herauskam, je nachdem, wie sie die Kinder auferzogen haben, welche Werte, welche Prioritäten haben sie den Kindern weitergegeben. Und so ist es wirklich so, dass die Mütter die Kinder mehr prägen als die Väter, weil sie auch viel mehr Zeit mit ihnen verbringen. Aber es braucht beides. Es braucht das Element des Vaters, es braucht das Element der Mutter. Und die müssen einander nicht kopieren. Der Mann muss nicht eine Mutter werden. Am Freitag, Donnerstag und Freitag und dann, ja, das ist so Jobsharing, oder? Nein, die Kinder brauchen nicht zwei Mütter. Sie brauchen eine Mutter und einen Vater. Und dieser Unterschied, wie Väter an Kinder herangehen und wie Mütter an die Kinder herangehen, der ist ganz wichtig, dass Kinder beides, möglichst beides mitbekommen. Ja gut, also hier geht es darum, wenn eine Frau hier Erfüllung erlebt, dann rettet das sie überhaupt vor dieser Gefahr, ein Mann werden zu wollen oder etwas Mannähnliches zu werden. Aber es ist nicht eine bedingungslose Verheißung. Nicht automatisch, wenn man sich hingibt für die Kindererziehung, wird man davor gerettet. Es heißt nämlich, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit und wieder mit Sittsamkeit. Also sexuelle Keuschheit in allen Bereichen, auch in der Kleidung. Also es ist an eine Bedingung geknüpft. Nicht automatisch, Kinder haben ist automatisch schon mal eine Hilfe, aber es braucht noch mehr. Es braucht wirklich den Willen, im Glauben zu bleiben, in der Liebe zu leben, in der Heiligkeit, verbunden mit Sittsamkeit. Aber so wird die Stelle ganz natürlich gelöst. Das ist wirklich, das ist der Gedankengang in diesen Versen. Jetzt kommen wir zu Kapitel 3. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Aufseher ist im Griechischen jeweils das Wort Episkopos. Und daraus hat sich im Deutschen das Wort Bischof abgeleitet. Episkopos heißt derjenige, der die Übersicht hat. In Apostelgeschichte 20 ruft Paulus die Ältesten von Ephesus herüber und dann sagt er ihnen, der Heilige Geist hat euch als Aufseher eingesetzt, die Gemeinde Gottes zu hüten. Da lernen wir, Älteste sind Aufseher, Bischöfe. Aber natürlich, das Wort Bischof hat seine Bedeutung völlig verändert. Aber in den katholischen Übersetzungen steht hier auch, klar, das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Bischofsdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Aber dann in der katholischen Bibel steht auch weiter, der Bischof nun muss untadelig sein, Mann einer Frau. Zeigen Sie das Ihren katholischen Freunden. Das bringt Bewegung in die Evangeliumsverkündigung. Und das steht auch so in der lateinischen Vulgata-Übersetzung. Also, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam. Ah, wir sehen, das ist nicht nur eine Frage der Frauen. Man kann auch als Mann nicht sittsam gekleidet sein. Wenn die Hosen zu eng sind, ist es nicht mehr sittsam. Gastfrei, lehrfähig. Das heißt nicht, dass er die Gabe des Lehrers hat, aber er muss fähig sein, die Lehre weitergeben zu können. Nicht dem Wein ergeben, kein Schläger, sondern gelinde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus, das ist die eigene Familie, wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält, mit allem würdigen Ernst. Wenn aber jemand dem eigenen Haus, der eigenen Familie, nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Kirche Gottes besorgen? Nicht ein Neuling, auf das er nicht aufgebläht in das Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, auf dass er nicht in Schmach und in den Fallstrick des Teufels verfalle. Also wenn jemand einen Aufseher, einen Ältestendienst tun möchte, sagt Paulus, das ist eine ganz schöne Aufgabe. Aber es ist nötig, dass wer diesen Dienst tut, dass er diese moralischen Qualitäten aufweist. Aber das erschüttert die katholische Kirche, oder? Sieht man, was da geschehen ist? Und ich meine, da wird doch manchmal so in den Medien, wenn es wieder mal um das Thema geht, es gibt zu wenig Priester, ja, so könnte man nicht die Priesterinnen auch einsetzen und so, und warum macht die Kirche immer noch dieses Zölibat, ist doch von gestern und so. Und bei den Diskussionen in Zeitungen, nie wird zum Beispiel so eine solche Stelle zitiert. Die Bibel sagt es ja ganz klar, ein Bischof soll Mann einer Frau sein, fähig, eben Kinder aufzuerziehen, auch wenn sie ein bisschen dumm tun, oder? Das heißt, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält. Das heißt nicht, dass die alle immer schön brav sind, aber dass er seine Linie in der Familie durchziehen kann. Und wenn er das nicht kann dort, es gibt auch in der Gemeinde manchmal Leute, die dumm tun, oder? Ja, es geht hier darum, wie kann er dann die Gemeinde Gottes besorgen? Und es muss eben jemand sein mit einer Reife, nicht ein Neuling, der dann stolz wird, sondern mit diesen moralischen Qualitäten. Und wenn jemand diese moralischen Qualitäten aufweist, dann wird klar, dass er eben wie die Ältesten in Apostelgeschichte 20 vom Heiligen Geist zu diesem Dienst eingesetzt ist. Und dann bekommt er auch Vertrauen, automatisch. Und der Apostel Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, nicht, sie sollen diese Ältesten im demokratischen System wählen, sondern er sagt, 1. Thessalonicher 5, Vers 12, wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennet, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werks willen. Also kann nicht jemand sagen, so, jetzt machen wir mal eine Abstimmung in der Gemeinde und so, jetzt ab nächsten Sonntag bin ich Ältester. Nein, das sind Leute, die gehen den Geschwistern nach und schauen, wer hat Schwierigkeiten. Und es gibt Leute, die kommen in die Gemeinde, die merken überhaupt nicht, wenn jemand Probleme hat. Oder? Und ein Aufseher ist jemand, der schaut, wie ist das so? Nicht, das ist nicht einer von der Stasi, oder? Nein, sondern wie ein Hirte. Und er geht Einzelnen nach, es ist ihm ein Anliegen, dass ihnen geholfen wird, dass sie weitergeführt werden. Und so steht hier, dass man die diesen Dienst tun, vorstehen, zurechtweisen, dass man sie erkennen und damit anerkennen soll. Aber nirgends wird im Neuen Testament gesagt, dass die Gemeinde die Ältesten wählt. Auch in der Parallelstelle in Titus 1, da sagt Paulus, er habe Titus geordnet, um auf Kreta Älteste einzusetzen. Da hat er es also in Vertretung des Apostels Paulus getan. Und dort haben wir auch eine Liste, die diese hier ergänzt und zeigt, was sind die moralischen Voraussetzungen. Und wenn dann ein Ältester sich irgendwie entwickelt und immer mehr davon wegkommt, dann muss man ihn übrigens auch nicht mehr abwählen. Wenn er nicht mehr diese moralischen Qualitäten aufweist, verliert er auch seine moralische Autorität. Es ist also nicht eine formelle Autorität, dass man sagen könnte, wie damals der Apostel Paulus hat mich eingesetzt. Das war nur für die Anfangszeit. Aber eine moralische Autorität, die sich gründet auf das gelebte Glaubensleben. Dann, Vers 8, kommt das Thema der Diakonen. Die Diener, griechischen die Diakone, desgleichen, würdig, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Lass diese aber auch zuerst erprobt werden, dann lass sie dienen, wenn sie untadelig sind. Diakone findet man zum ersten Mal in der Bibel in Apostelgeschichte 6. Es gab dort in der Gemeinde große Unstimmigkeit, weil die heimischen Juden, die Hebräisch sprachen, werden dort genannt die Hebräer, die hatten ein Problem mit den griechischsprachigen Juden. Und da wurde geklagt, dass die eine Gruppe nicht genügend versorgt wird mit Nahrung, weil ja damals im ersten Jahr alle Christen die Habe zusammen hatten. Und so sagten die Apostel, wir können das nicht auch noch machen. Wir wollen uns dem Lehren widmen, aber da sollen Männer, die voll Heiligen Geistes sind, die sollen diese praktischen Belange, sollen die regeln. Und dann wurden die vor die Apostel gestellt und die Gemeinde hat diese gewählt zum Dienst. Also im Gegensatz zum Ältestenamt kann die Gemeinde Brüder, die diese Voraussetzungen haben, und wir werden gleich sehen, auch Schwestern, für solche Aufgaben einsetzen. Aber die müssen auch wieder diese Qualitäten erfüllen. Übrigens ist interessant, die Wortherkunft von Diakon, Dia heißt durch, Kon, Staub. Das sind die, die bereit sind, durch den Staub zu gehen, ja? Und dann wird gesagt, Vers 11, die Frauen desgleichen, würdig, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. In Römer 16, Vers 1 wird die Schwester Phoebe empfohlen, weil sie nach Rom ging. Und der Paulus schreibt in dem Empfehlungsbrief, Römer 16, Vers 1, ich empfehle euch aber Phoebe, unsere Schwester, welche eine Dienerin, im Griechischen eine Diakonin der Gemeinde in Kenchreae ist, damit ihr sie in dem Herrn, der Heiligen, würdig aufnehmt und ihr beisteht, in welcher Sache irgend sie euer Bedarf. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Da sieht man auch, worin dieser Diakonendienst bestand. Diese Frau hat gesehen, wo Nöte sind und hat sich in der Gemeinde voll eingebracht. Dann Vers 12. Die Diener, es werden nochmals die Männer angesprochen, die Diener seien Mann einer Frau, die ihren Kindern wohl vorstehen, denn die, welche wohl gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Also hier wird noch eine Verheißung gegeben, dass ein treuer Dienst in dieser Art in der Gemeinde, dass das im Glauben auch dazu führt, dass die Freudigkeit des Glaubens dadurch wächst. Eine ermutigende Verheißung. Und jetzt kommt der Schlüsselvers des Briefes. Warum hat eigentlich Paulus diesen Brief geschrieben? Dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du wissest, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also das Ziel ist, sich im Haus Gottes richtig zu verhalten. Hier wird die Gemeinde gesehen als das Haus Gottes, als Gottes Tempel. Und da werden alle möglichen Dinge im Öffentlichen und im Privaten angesprochen, aber alles wird im Zusammenhang gesehen mit der örtlichen Gemeinde. Und so ist es wichtig, wir haben in der Woche die offiziellen Zusammenkünfte der Gemeinde. Das sind die Zusammenkünfte als Gemeinde. Aber das Gemeindeleben erstreckt sich eigentlich über die ganze Woche. Und darum alle Aktivitäten rundherum, die gehören auch zum Gemeindeleben. Und Paulus gibt also hier Anweisungen für Älteste, für Diener, für Dienerinnen, für Männer, für Frauen, im Blick auf solche, die falsch lehren und so weiter. Alles ist im Blick darauf, wie soll Gemeindeleben am Ort eben praktiziert werden, gottgemäß. Damit du wissest, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Und diese Gemeinde wird hier genannt die Gemeinde des lebendigen Gottes. Nicht wahr? Es gibt die Untugend von Predigern, die manchmal sprechen von meiner Gemeinde. Natürlich, die meinen es meistens auch nicht falsch, und sie meinen einfach die Gemeinde, wo ich predige, ja? Aber abgesehen davon, dass die Bibel nicht einen Pastor und die Gemeinde kennt, die Bibel kennt immer die Ältesten in der Mehrzahl, und nie wird von einem Pastor gesprochen. Und so sehen wir auch in 1. Korinther 14, wenn ihr zusammenkommt, so hat dann jeder ein Psalm, eine Offenbarung und so weiter. Und Paulus sagt, wenn Ungläubige zu euch in die Gemeinde kommen und alle weissagen, sag nicht, wenn euer Pastor weissagt. Sondern es wird deutlich, dass die verschiedenen Gaben der Brüder eben eingebracht werden können. Also es ist nie die Gemeinde, die jemandem gehört. Wir müssen immer wieder daran denken, die Gemeinde ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und das hilft noch vor einer Gefahr. Es kann sein, dass man sagt, ja gut, also wenn ich sage, unsere Gemeinde, dann meine ich nicht, dass die Gemeinde uns gehört, sondern es ist die Gemeinde, wo ich hingehe. Das ist absolut korrekt. Aber man muss aufpassen, dass man nicht denkt, die Ortsgemeinde, das ist so eine Art Verein. Es gibt... In jeder Örtlichkeit gibt es verschiedene angemeldete Vereine, und da kommen Menschen mit gemeinsamen Interessen zusammen, und so die Gemeinde ist auch so eine Art Club. Ja? Nein, das ist nicht irgendein Verein oder ein Club, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und das gibt uns dann auch eine ganz andere Sicht im Blick auf Schwierigkeiten, dass man sich auch nicht selber angegriffen fühlt. Und immer wieder daran denkt, es ist die Gemeinde Gottes. Und sieht, es geht um die Ehre Gottes, es geht um seine Gemeinde. Und sie wird weiter genannt, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt also, Gott hat die Gemeinde eingesetzt, dass sie in dieser Welt die Wahrheit Gottes, wie sie in der Bibel offenbart ist, aufrechterhalten soll. Nicht wahr? Gott hätte einfach machen können, dass es gar keine Gemeinde gibt. Nur einfach Gläubige, und die lesen die Bibel in aller Welt. Aber Gott wollte die Gemeinde, die örtlich einen Ausdruck findet in örtlichen Gemeinden, und die hat die Aufgabe, die Wahrheit Gottes aufrechtzuerhalten als Zeugnis. Also die gesunde Lehre der Bibel, die soll durch die örtlichen Gemeinden in dieser Welt zeugnishaft hochgehalten werden. Und jetzt kommt Paulus gerade in dem Zusammenhang zu Folgendem. Das ist ja der geistliche Höhepunkt, kann man sagen, oder ein geistlicher Höhepunkt in diesem Brief. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Gott ist Mensch geworden. Das gehört zur absoluten Basis des Christentums, dass der Herr Jesus der ewige Gott ist. Und nicht wie viele Irrlehrer sagen, zum Beispiel Zeugen Jehovas, ist Gott Jehovas erste Schöpfung, oder es gibt alle Abarten und Variationen dieser Irrlehren, sondern Jesus Christus ist der ewige Gott. Und das muss die Gemeinde, diese Wahrheit, hochhalten. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Und die Masse der Handschriften hat ganz klar, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Gerechtfertigt im Geist, das bedeutet, dass der Heilige Geist hat gezeigt, wer dieser Mensch Jesus ist. Nicht wahr? Die Menschen haben gedacht, das ist ein Mann aus Nazareth, der predigt und macht Wunder. Aber in Römer 1 lesen wir, dass der Herr Jesus durch Totenauferstehung erwiesen worden ist als der Sohn Gottes, indem er durch den Geist Gottes auferweckt worden ist. Und so ist der Herr Jesus durch den Geist Gottes eben hingestellt worden, dass er nicht einfach ein Mensch ist, sondern dass er der ewige Sohn Gottes ist. Gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln. Wir wissen ja um die Engel, die da in Bethlehem erschienen sind, den Hirten und so weiter. Ja, wir sehen die Dramatik, wenn wir an Jesaja 6 erinnert werden. Dort sieht der Prophet in der Vision Gott auf seinem Thron. Und dann sieht er die Thronengel rundherum, die Seraphim. Und wenn sie beschrieben, die haben 6 Flügel. Mit 2 Flügel decken sie ihr Gesicht zu. Mit 2 in die Füße. Und mit 2 fliegen sie. Also in der Gegenwart Gottes decken diese Engel ihre Augen zu. Aber dann ist der ewige Gott Mensch geworden. Sie haben zugeschaut. Von der Krippe bis zum Kreuz. Sie haben immer schauen dürfen, ohne die Gesichter zudecken zu müssen. Und sie haben gesehen, nachdem seit Adam alle Menschen durch ihr Leben Gott verunehrt haben, jetzt plötzlich kommt ein Mensch, der Gott in allem verherrlicht. Und Herr Jesus konnte sagen beim Grab von Lazarus: Vater, ich weiß, dass du mich allezeit erhörst, dass du mich erhörst, weil ich allezeit das dir Wohlgefällige tue. Er konnte den Juden sagen, den führenden Juden: Wer von euch überführt mich der Sünde? In Johannes 8. Und als der Herr Jesus getauft wurde am Jordan, hätten die Menschen denken können, das ist jetzt einer, der hat Sünden bekannt, so wie alle anderen, die sich taufen ließen von Johannes. Der Himmel öffnete sich und man hörte die Stimme Gottes aus dem Himmel: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das haben die Engel alles miterlebt. Und die Engel waren da, als der Herr Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat: Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und der Herr war bereit, bis ans Kreuz zu gehen. Das ist alles darin, gesehen von den Engeln. Und dann gepredigt unter den Nationen. Diese Botschaft sollte als Evangelium in die ganze Welt hinausgeführt werden. Und Paulus war einer der ersten Weltmissionare. Und dann geglaubt in der Welt. Das ist das Erstaunliche. Die Masse des jüdischen Volkes damals hatte den Messias nicht erkannt. Und dann wurde diese Botschaft von dem Messias Israels zu den Heiden gebracht. Die waren versunken in Unmoral, in der Finsternis von Philosophie und so weiter und Okkultismus verstrickt. Aber es sind Millionen von Menschen sind zum Glauben gekommen unter den Völkern in den weiteren 2000 Jahren. Geglaubt in der Welt und dann aufgenommen in Herrlichkeit. Das hat Bezug auf den Herrn Jesus, der bei der Himmelfahrt dann in den Himmel gegangen ist und plötzlich nahm ihn eine Wolke auf und er verschwand. Das war die Schechina, die im Alten Testament, durch den Hesekiel immer wieder genannt wird, die Herrlichkeit Gottes. Der Jesus ist aufgefahren und dann hat die Herrlichkeit Gottes, diese Wolke, ihn aufgenommen und er ist verschwunden. Aufgenommen, nicht in die Herrlichkeit, sondern aufgenommen in Herrlichkeit. Das hat Bezug auf den Herrn Jesus, der bei der Himmelfahrt dann in den Himmel gegangen ist und plötzlich nahm ihn eine Wolke auf und er verschwand. Das war die Schechina, die im Alten Testament, durch den Hesekiel immer wieder genannt wird, die Herrlichkeit Gottes. Der Jesus ist aufgefahren und dann hat die Herrlichkeit Gottes, diese Wolke, ihn aufgenommen und er ist verschwunden. Aufgenommen. Nicht in die Herrlichkeit, sondern aufgenommen in Herrlichkeit. Und was ist nun der tiefste Inhalt? Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Der Herr Jesus hat nun durch sein Kommen uns wirklich gezeigt, wer Gott ist. Er hat den ewigen Vater gezeigt. Und er hat sich geoffenbart als Sohn Gottes. Und zwar so klar, wie das im Alten Testament nur andeutungsweise möglich war. Und Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist dieser Inhalt dieses Geheimnisses der Gottseligkeit. Gottseligkeit heißt ein Leben erfüllt von Gott. Und das soll die Herzen der Gläubigen erfüllen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, diese Wahrheiten in dieser Welt hochzuhalten. Und jetzt kommt der Gegensatz. Vers 4. Kapitel 4, Vers 1. Jetzt beginnt ja ein neuer Teil. Die Umsetzung der gesunden Lehre im täglichen Leben. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden. Ich weiß, es gibt Übersetzungen, die haben hier in den letzten Zeiten. Stimmt's? Ja. Ich habe darum auf dem Blatt Punkt 8 bemerkt, 1. Timotheus 4, Vers 1, in späteren Zeiten oder in dahinterliegenden Zeiten, griechisch en hystereus kairos. Und das bedeutet nicht in den letzten Zeiten. Ist auch nicht das gleiche wie 2. Timotheus 3, Vers 1, in den letzten Tagen, sondern nachfolgenden Zeiten. Da soll das geschehen. Das heißt also nicht in der Endzeit, sondern in Zeiten, die auf die Zeit der Apostel folgen soll. Die Zeit der Apostel war im ersten Jahrhundert und etwa um das Jahrhundert starb der letzte Apostel Johannes. Und die hatten keinen Nachfolger. Jetzt lesen wir. Gut. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden. Von dem Glauben. Das heißt also von dem Glaubensgut der Apostel werden sie wegkommen. Achtend auf betrügerische Geister und Lehren der Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden. Und betreffs des eigenen Gewissens, wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Da haben wir also Irrlehren von Dämonen. Und das sind zwei Punkte. Sie verbieten zu heiraten, und sie gebieten, dass man Askese betreiben soll. Und was ist geschehen? Ab dem zweiten Jahrhundert kam die Idee auf, also irgendjemand, der ehelos ist, der ist auf einem höheren Niveau. Und dann begannen solche Leute als Einsiedler die Gesellschaft zu verlassen und irgendwo in der Wüste oder so für sich allein zu leben, um geistlich noch in höhere Sphären hinaufzukommen. Und dann haben sich mit der Zeit solche Einsiedler zusammengefunden. Die könnten ja eigentlich auch zusammen dieses Leben führen. Und so entstanden die ersten Klöster. Und das hat so ein richtiger, das wurde zu einem totalen Trend. Anfang im 2. Jahrhundert und dann ganz stark im 3. Jahrhundert, 4. Jahrhundert und dann durchs Mittelalter hindurch. Es ist genau auf die Zeit der Apostel ist das gekommen. Und der Apostel Paulus sagt, das kommt in späteren Zeiten und sie fallen damit vom Glaubensgut ab. Und es sind Lehren von Dämonen und das steht auch in der katholischen Bibel. Also jetzt kann man dann die Diskussion mit den Nachbarn und Freunden kann man da weiterführen mit 1. Timotheus 4. Das sind echte Schockerlebnisse, aber die sehr helfen können, um durchzudringen zum Evangelium. Ja, und woher kommt das? Das kommt aus der griechischen Philosophie. Plato war einer der wichtigsten Philosophen im griechischen Altertum. Und er hat gelehrt, alles, was wir sehen, ist eigentlich minderwertig. Das Eigentliche, das sind Ideen im Jenseits. Und alles, was wir sehen, das sind nur Schatten, Abbilder von diesen höchsten Ideen. Und die höchste Idee, das ist das Göttliche. Also wir sind da in einer Welt der Schatten. Und wir sollten, sagte Plato, wir sollten langsam durch Philosophie aufsteigen zu immer höheren geistigen Sphären. Und dadurch
hat Plato das Irdische, das Materielle, hat er als minderwertig, sogar als schlecht hingestellt. Und dieses Denken hat sich weiter ausgebreitet, und so hat im ersten Jahrhundert sich eine Irrlehre oder eine Bewegung gebildet, die nannte man die Gnosis, Erkenntnis. Das waren also solche, die nannten sich Christen, aber die sagten, das ist toll, wenn man so glaubt. Aber das sind also die einfachen Gläubigen. Jetzt sollte man zu höheren geistigen Stufen langsam, Stufe an Stufe aufsteigen. Ein zweites Erlebnis. Drittes Erlebnis. Immer höher. Und da wurde also gelehrt, eigentlich ist alles Irdische ist minderwertig. Ja, und die Ehe? Ja, die Sexualität ist sowieso etwas Minderwertiges. Und so wurde die Ehe verachtet. Obwohl der Apostel Paulus in Hebräer 13 sagt, die Ehe sei geehrt von allen. Die Ehe sei geehrt in allen, so steht es. Wurde verachtet. Und der ehelos war, wurde gesehen als einer, der in höherer geistiger Sphäre ist. Und darum, wenn man sich dann von Speise enthält, ja, dann löst man sich eben von diesem Materiellen und hebt ab zu höheren geistigen Sphären. Und wenn man das tut, dann kann man übrigens Visionen bekommen. Das haben viele bewusst gemacht mit Askese. Man braucht nicht unbedingt Rockmusik oder Drogen, das geht auch mit Askese. Kann man plötzlich solche angeblich höheren Erfahrungen machen. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, das ist eine Lehre von Dämonen. Und dann sagt er Vers 4, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagen genommen wird. Alle Nahrung, die Gott uns gibt, ist ein Geschöpf Gottes, und die Materie ist nichts Minderwertiges. Das kommt von Gott. Das ist eine falsche Lehre, das zu sagen, das sei minderwertig. Aber wir sollen vor dem Essen danken. Und dann heißt es weiter, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein. Auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welche du genau gefolgt bist. Diese Dinge sollten gelehrt werden. Und das hat man vernachlässigt, und so konnte all das entstehen mit Askese und Zölibat und so weiter und so weiter. Und immer weiter weg vom Wort Gottes. Er sagt, du sollst das vorstellen, dann bist du ein guter Diener Jesu Christi. Und dann heißt es, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welche du genau gefolgt bist. Nicht welche du ungefähr gefolgt bist. Genau. Das zeigt uns wieder, wie wir es mit dem Wort Gottes präzis nehmen sollen. Da kann man Verachtung ernten und sagen, ja, das ist Wortglauberei. Nein, wir wollen einfach das Wort ganz genau nehmen. Was meint das Wort, was meint es nicht? Die ungöttlichen und altweibischen Mythen aber weise ab. Wir hatten den Begriff der Mythen schon einmal. Das sind also so fantastischen Geschichten mit übernatürlichen Dingen und Göttern und Geistern und so weiter. Die nennt Paulus altweibische, weil in der alten Welt waren die Frauen berühmt als die besten Mythenerzählerinnen. Aber weil Mythen so etwas Schlechtes sind, also da ist eben, wie schon erwähnt heute, stellvertretend für vieles andere, Herr der Ringe, Narnia, ist alles drin, übrigens 1 und 2. Und da sagt der Apostel Paulus, die ungöttlichen und altweibischen Mythen aber weise ab. Wollen wir nichts damit zu tun haben. Und das sind eben Dinge, die uns auf die mystische Schiene bringen. Genauso wie diese Askese und Verachtung des Irdischen, das führt eben in das Mystische hinein. Und davor wird gewarnt. Und wir sehen, wie stark ist unsere Zeit heute, eine mystische Zeit ist. Wo Menschen versuchen, aufzusteigen. Zweites Erlebnis. Ja? So nennt man die sogenannte Geistestaufe. Oder man plötzlich, nicht die biblische Geistestaufe, wo man in den Leib Christi eingefügt wird bei der Bekehrung, 1. Korinther 12, Vers 13, sondern so ein übernatürliches Erlebnis und dann sagt man, gewisse sagen, es gibt nicht nur ein zweites Erlebnis, auch ein drittes, viertes und so weiter. Toronto-Segen, hinten rausfallen, das gehört alles in die gleiche Mystik hinein. Die ungöttlichen und altweibischen Mythen aber weise ab. Übe dich aber zur Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze. Indem sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Paulus sagt nicht, Sport sei zu nichts Nütze. Aber er setzt es an den richtigen Ort, zu wenigem Nütze. Aber Gottseligkeit, das heißt ein Leben erfüllt von Gott, das ist zu allem Nütze. Denn es hat Verheißung für das Leben hier auf der Erde und für die Ewigkeit. Und so sagt der Apostel Paulus, übe dich, ist das Wort Gymnazo im Griechischen. Betreibe Gymnastik, ist ein Trainieren, ein Leben erfüllt von Gott. Ich habe das Beispiel auch schon gebracht. Ich habe einen alten Bruder gekannt, der hat bei seinem Waschtrog in seiner Wohnung hatte den Vers angebracht, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Also, wie fängt das an am Morgen? Mit Aufwachen und so weiter, ja, und dann irgendwann landet man mal in der Dusche. Aber was ist jetzt das? Hat das mit dem Glauben auch was zu tun? Natürlich. Wenn man dabei daran denkt, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Dann hat man eben zu seinem eigenen Leib eine ganz andere Beziehung. Man sieht, was das für Gott bedeutet. Und dann das Morgenessen, hockt man einfach hin und beginnt irgendwann, nein, zuerst beten. Wir nehmen diese Gaben, diese irdischen materiellen Gaben als Atomen. Das ist nichts Minderwertiges. Das ist eine Gabe Gottes in dieser Schöpfung. Und so muss man sich trainieren zur Gottseligkeit, dass das Leben alle Bereiche mit dem Glauben an Gott in Verbindung gebracht wird. Und dann Vers 9, das Wort ist gewiss und aller Annahme wird, denn für dieses arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Übersetzungen haben hier zum Teil, der ein Retter aller Menschen ist. Aber wir wissen ja, dass nicht alle Menschen errettet werden. Und hier ist das Wort Soter eben in dem Sinn, dass Gott eben aus der Gefahr des Hungers rettet und darum der ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Also hier geht es wieder im ganzen Zusammenhang, Gott ist der Geber auch des Essens, der Nahrung, und das ist nichts Minderwertiges. In Sprüche 3, Vers 11 steht, wer kann genießen ohne ihn? Und im Zusammenhang geht es auch ums Essen. Der Gläubige, wenn er die Dinge wirklich aus der Hand Gottes nimmt, kann sie in der richtigen Art genießen. Eben nicht in einer überzogenen Art, sondern wirklich aus Freude und Dankbarkeit aus der Hand Gottes nehmen. Das bewahrt eben vor Askese und es bewahrt auch vor Schlemmern, vor Weidem. Wer kann genießen ohne ihn, ohne Gemeinschaft mit Gott zu haben? Ja, und dann sagt der Apostel Paulus, Vers 11, dieses gebiete und lehre. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Ja, Timotheus war auch zu der Zeit immer noch relativ jung. Und so war das immer wieder eine Gefahr, dass man ihn nicht so ganz ernst nahm. Wir sehen auch in 1. Korinther 16, muss Paulus die Korinther ermahnen, dass Timotheus, wenn er auf Besuch kommt, dass er da nicht Angst haben muss von ihm. Und da sagt Paulus, aber du musst als relativ junger Bruder, musst du aufpassen, dass niemand einen Grund hat, deine Jugend zu verachten und dich nicht ernst zu nehmen. Und das kannst du vermeiden, indem du ein Vorbild der Gläubigen bist, im Wort, wie du sprichst und was du weitergibst, im Wandel, wie du lebst, in der Liebe, Glauben in der Keuschheit, wie du dich dem anderen Geschlecht gegenüber verhaltest. Das ist damit gemeint. Und dann sagt er, bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Damals war das Lesen nicht so verbreitet wie heute. Das ist unglaublich Bevorrechtigung, wie eigentlich bei uns jeder kann seine Bibel lesen. Aber damals, als viele nicht lesen konnten und zweitens keine Bibel hatten, ja, eine Jesaja-Rolle, da brauchte es ja etwa 14 Ziegenfälle. Und da war nur mal das Schreibmaterial. Und dann müssen sie noch geschrieben werden. Wenn man einen Stundenlohn rechnet für 66 Kapitel, kann man das ausrechnen. Es war ja so, die Bibel war noch bis in die Zeit der Reformation so teuer, dass eine Bibel kostete etwa so viel wie ein Rittergut. Ein Rittergut. In der Zeit der Reformation. Das waren nur die Fürsten, die sich Bibeln leisten konnten am Anfang. Aber durch die Verbesserung der Druckerkunst konnte man immer mehr die Preise senken und nach einiger Zeit kostete die Bibel noch etwa so viel wie ein BMW. Ja, aber das ging weiter, die Entwicklung, dann etwa so viel wie ein Kühlschrank und die Zeit kam dann so viel wie drei Eier. Ja, eben. Und heute kennen wir, jeder kann sich eine Bibel leisten, wenn er es nicht kann, dann schenkt man ihm eine oder zwei. Aber damals war das ganz wichtig, oder umso wichtiger, dieses Vorlesen und dazu das Ermahnen und Lehren. Und Paulus sagt, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, welche dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Händeauflegen der Ältestenschaft. Also, es war die Gefahr, dass dieser junge Timotheus, weil er eben so jung war und merkte, dass manche ihn nicht so ernst nahmen, dass er sich so zurückzog. Er war nicht ein Dränger. Überall, wo Timotheus beschrieben wird, merkt man, war ein Mann, der war eher zurückhaltend. Und Paulus muss ihm Mut machen. Du darfst deine Gnadengabe, die du bekommen hast, für den Dienst, darfst du nicht vernachlässigen. Du musst die brauchen, einsetzen. Und dann bedenke dieses sorgfältig. Also über all das, was der Apostel Paulus ihm sagt, darüber nachdenken. Sorgfältig. Was bedeutet das für mich? Also jetzt haben wir viel Hausarbeit, eben sich zu fragen, was hat das jetzt alles mit mir zu tun? Was bedeutet das für mich? Bedenke dieses sorgfältig. Das braucht auch Zeit, um darüber nachzusinnen. Und weiter, lebe darin. Setz das um, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Eben damit es im Glaubensleben weitergeht, bis ans Lebensende. Und dann habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Immer sich fragen, wo stehe ich? Gehe ich in eine falsche Richtung? Habe Acht auf dich selbst und auf das, was du sagst. Das muss ja zusammenpassen. Das, was man weitergibt und das, was man lebt. Beharre in diesen Dingen. Das heißt also, nicht einfach so schnell die Dinge aufgeben, weil andere finden, ja, nein, das kann man auch anders sehen, oder? Nein, da, wo du Klarheit bekommen hast vom Herrn, beharre in diesen Dingen. Bleib fest dabei. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, welche dich hören. Wenn du diese Dinge mit Überzeugung weitergibst und daran festhältst, ist das eine Hilfe für dich, dass du nicht auf den falschen Weg kommst und auch für die, die zuhören. Wir sehen all diese Befehlsformen. Gebiete, Lehre, sein Vorbild, halte an mit Vorlesen, vernachlässige nicht, bedenke, lebe darin, habe Acht, beharre. Ich habe ausgezählt, es gibt etwa 30 Befehlsformen in diesem Brief. Das sind neutestamentliche Gebote. Das ist das Gesetz vom Sinai. Das ist das Gesetz des Christus, wie Paulus das nennt in Galater 6. Und im 2. Timotheusbrief findet man nochmals 30 solche Befehle, im Titusbrief auch noch 30. Gibt es schon in diesen drei kurzen Briefen 90 Gebote, neutestamentliche Gebote. Muss also niemand sagen, im Neuen Testament gibt es keine Gebote. Nein, die Bibel spricht ganz konkret, wie wir als Christen leben sollen. Jetzt müssen wir zum Schluss kommen, es steht ja auf dem Blatt circa 17 Uhr und das macht mich so glücklich. weil es circa 17 Uhr ist. Also nur ganz kurz möchte ich noch zusammenfassen. In Kapitel 5 geht es darum, wie sich Timotheus gegenüber Älteren in der Gemeinde verhalten soll. Und er sagt ihm, du darfst nie einen Älteren hart anfahren, sondern ermahne ihn als einen Vater. Also wenn man einem älteren Bruder in der Gemeinde etwas Korrigierendes sagen muss, als Jünger, dann muss man sich überlegen, wie würde ich das meinem Vater sagen? Also, falls man das richtig gemacht hat, oder? In der Kindheit, ja. Mit Respekt, wie man mit Kinder dürfen die Eltern korrigieren. Aber wir sagen immer den Kindern, aber ihr müsst jetzt schauen, wie ihr das sagt. Sonst geht's nichts. Also, sich das vorstellen. Ältere Frauen wie Mütter. Muss man sich vorstellen, wie würde ich das meiner Mutter sagen? So dass es respektvoll ist. Und dann Jüngere als Schwestern. Das ist, hilft auch so im Verhältnis zwischen den Geschlechtern in der Gemeinde. Wenn man sich immer wieder überlegt, wie würde ich mich meiner Schwester gegenüber verhalten? Und Geschwister, die haben, wenn Menschen gesund sind, haben einen ganz natürlichen Mechanismus, wo man eben einer Schwester als Bruder nicht zu nahe kommt. Das ist ganz natürlich, es widert auch an, wenn diese Grenze überschritten wird. Das ist dieser Mechanismus auch gegen die Blutschande, die Gott im Menschen eingebaut hat. Und da muss man sich einfach überlegen, wie würde ich einfach natürlich mich korrekt meiner Schwester gegenüber verhalten, so in dieser Art mit anderen jüngeren Schwestern in der Gemeinde umgehen. Und dann wird aber hinzugefügt, in aller Keuschheit. Und das ist ein ganz aktueller Punkt. Wie verhalten sich die Geschlechter, gerade unter den jungen Leuten in der Gemeinde, einander gegenüber? Und dann sagt er wieder, wie er sich verhalten soll gegenüber Witwen. Und er sagt, jüngere Witwen, da wäre es wichtig, dass die wieder heiraten. Aber ältere Witwen und speziell ab 60, die soll man in der Gemeinde in einer Liste verzeichnen. Und wenn sie in ihrem Leben dem Herrn gedient haben, Kinder auferzogen haben, Fremde beherbergt haben, der heiligen Füße gewaschen haben und so weiter, dann soll die Gemeinde sie unterstützen. Falls sie keine Angehörigen haben. Das ist eine Sozialversicherung in der Gemeinde. Aber 100.000-mal besser als die Sozialversicherung in der Schweiz und in Deutschland. Und will ich sagen, was der große Fehler ist, in unserem Sozialstaat kriegt jeder garantiert die Zusage, auch wenn er übel gelebt hat. Er kann seine Gesundheit ruinieren durch einen ausschweifenden Lebenswandel und dann kann er die hohle Hand hinhalten. Und man muss, ja? Wie war das in der Gemeinde damals, wenn eine Frau das nicht erfüllt hatte? Dann konnte die Gemeinde helfen. Aber die konnte nicht sagen, übrigens, in 1. Timotheus 5 steht, schreib mich da in die Liste und jetzt möchte ich Unterstützung. Nein, die Sozialkasse der Gemeinde funktioniert, wenn die moralische Voraussetzung da ist. Dann ist es eine Verpflichtung der Gemeinde. Wenn das nicht ist, ist es keine Verpflichtung. Aber die Gemeinde soll natürlich in Barmherzigkeit immer handeln. Und das ist in unserem Staat eben nicht so. Und darum wird durch dieses System der Sozialstaat kaputt gemacht. Und die IV geht Bach ab. Anstatt dass sie dort, wo wirklich nötig wäre, dann auch gut geholfen werden kann. Und das garantiert auch für die Zukunft. Und dann, ab Vers 17, spricht Paulus darüber, wie er sich gegenüber Ältesten verhalten soll. Wie man sich denen gegenüber verhalten soll in der Gemeinde. Und auch dann, wenn Älteste sündigen. Und dann weiter in Kapitel 6 wird darüber gesprochen, wie sich Sklaven verhalten sollen. Also jetzt solche, die in einem Abhängigkeitsverhältnis sind. Und zwar im Extremsten. Und wie sie da ein Zeugnis sein sollen ihrem ungläubigen Herrn gegenüber. Und wenn sie gläubige Herren haben, wie sie sich da verhalten sollen. Also jeder Bereich wird praktisch abgedeckt und erklärt, wie kann man eben Gemeinde Gottes realisieren in dieser Gemeinde, in dieser Welt und so, dass die Gemeinde die Wahrheit Gottes hochhält. Und dann geht es um den Reichtum, das Verhältnis gegenüber dem Geld. Und da sagt der Apostel Paulus, Vers 9, Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Lüste. Ja, und jetzt? Wir sind doch alle reich. Oder praktisch alle. Ja, wenn man das vergleicht mit früheren Zeiten, was wir haben, wir sind alle reich. Aber hier steht nicht, die reich sind, sondern die reich werden wollen. Und es gibt manchmal Kinder, die sagen, wenn ich später einen Beruf lerne, dann möchte ich Zahnarzt werden, weil, in meinem Fall können Sie sagen, mein Vater hat gesagt, in 3 Jahren ist man Millionär. Und sagt, nein, nein, das ist keine Voraussetzung. Werde nie Zahnarzt, nie. Da hast du die Verheißung. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige Lüste. Das ist so schlimm, das müssen wir den Kindern einschärfen. Nie einen Beruf lernen, weil man viel Geld verdient. Das ist reich werden wollen. Aber was ist dann mit denen, die einfach reich sind? Das gibt es ja auch, oder? Dann in Vers 17 wird den Reichen gesagt, wie die sich verhalten sollen mit dem Reichtum. Nicht hochmütig und sich nicht auf die Ungewissheit des Reichtums verlassen. Ja, das merken wir heute wieder, oder? Wenn plötzlich die Aktien total absacken und dann UBS-Aktien in den Keller fahren zum Beispiel und andere auch, dann merkt man, es ist kein Verlass. Man kann nicht eben sein Vertrauen auf den Reichtum setzen, der kann plötzlich weg sein. Man ist wirklich weg. Und darum wird hier gesagt, sie sollen freigebig sein, also das heißt vernünftig umgehen, schauen, wie kann ich die Sache, das Geld verwalten für den Herrn. Dass ich das vor ihm vertreten kann. Und so werden die Reichen hier angewiesen, wie sie damit gottgemäß umgehen können. Ja, ich hätte noch gerne gesagt, einiges über die herrliche Beschreibung Gottes in Kapitel 6, Vers 13 bis 16. Das muss ich jetzt übergehen, um zum Schluss zu kommen. 6, Vers 20. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Gnosis, Erkenntnis, wegwendest, zu welcher sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Amen. Ja, eindringlich zum Schluss, Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Das anvertraute Gut ist das ganze Glaubensgut der gesunden Lehre. Er sagt, Timotheus, du musst das bewahren. Das ist so wichtig. Und da ist die Gefahr dieser Gnosis, also dieser Bewegung, wo man immer so etwas höhere geistige Sphären aufsteigen will. Mit geistlichen Erlebnissen. Es ist also nicht eine intellektuelle Sache gewesen, die Gnosis, sondern es ist so eine gefühlsmäßig mystische Erkenntnis. Und Paulus warnt ihn eindringlich, wende dich ab von diesen ungöttlichen und leeren Reden und Widersprüchen dieser Gnosis. Und leider